Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Klimaschutz liegt anscheinend im Trend. Jedenfalls versuchen in letzter Zeit immer mehr Politiker mit Öko-Themen zu punkten. Dazu gehört auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Wie ernst gemeint seine Vorschläge zu Umwelt- und Klimaschutz wohl sein mögen, darüber reden wir gleich. Außerdem geht es heute um Morde an Umweltaktivisten, um den gläsernen Internetnutzer und um ein radioaktives Erbe der Sowjetunion. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Der Klimaschutz soll als verpflichtende Staatsaufgabe ins Grundgesetz und Bayern soll bis 2040 klimaneutral werden. Das sind nicht etwa Vorschläge der bayerischen Grünen, sondern vom CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder höchstpersönlich. Heute soll seine Regierung dann außerdem zu einer besonderen Kabinettssitzung zusammentreten, zum Klimakabinett. Über diese erstaunliche Wandlung habe ich mit Richard Merkner gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern. Von ihm wollte ich wissen, ob in Sachen Umwelt- und Klimaschutz in Bayern dann jetzt wohl alles besser wird.
Nun, eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer und wir brauchen jetzt endlich Taten statt Ankündigungen und reinem grünen Marketing wie einer Kabinettssitzung, die im Freien stattfindet. Wir glauben zwar, dass Ministerpräsident Markus Söder die Zeichen der Zeit erkannt hat und vor allem durch die Wahlumfragen dazu getrieben wird, sich endlich wieder dem Kern der CSU, nämlich der Bewahrung der Schöpfung, zu widmen. Aber wir fordern nun natürlich, dass es tatsächlich entsprechende Maßnahmen gibt. Eine Sofortmaßnahme wäre der Einsatz der CSU für Tempo 120 auf Autobahnen. Ein wichtiger Punkt wäre ebenso, dass man sich endlich vom CO2-Handel verabschiedet und für einen klaren CO2-Preis von mindestens 80 Euro, der stufenweise höher wird, einsetzt, damit wir endlich den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter bekommen. Man kann hier das über eine Klimaprämie auch wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, aber alles, was bislang an konkreten Punkten kam aus Seiten der CSU, beispielsweise die Erhöhung der Pendlerpauschale etc., geht in die Gegenrichtung. Und deswegen sind wir sehr gespannt, was bei dieser Kabinettssitzung herauskommen soll.
Das klingt so, als ob Sie das alles eher für ein wahltaktisches Manöver halten und nicht so richtig ernst gemeint.
Nun, wie gesagt, Bayern kann jetzt handeln. Man könnte zum Beispiel sagen, wir bauen keine neuen Autobahnen, Bundesfernstraßen und Staatsstraßen mehr, sondern elektrifizieren das Schienennetz. Hier ist Bayern völlig rückständig. Wir haben nur 60% unserer Schiene elektrifiziert. Man könnte sagen, man verzichtet auf die Dieselsubvention. Das macht allein im Jahr in Deutschland 8 Milliarden Euro aus, weil der Diesel billiger ist um 18 Cent als der normale Sprit. Also es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, wo man zeigen kann, jawohl, wir haben verstanden, wir nehmen das Waldsterben 2.0, wir nehmen die Klimakrise ernst, wir wollen handeln. Deswegen, wir schlagen viele Punkte vor als Bund Naturschutz. Wir werden sehen, ob sich die CSU dazu durchringen kann. Einer der zentralen Punkte ist ja auch der Windkraftausbau. Hier war Markus Söder noch als Umweltminister im Jahr 2011 zusammen mit den Umweltverbänden für den massiven Ausbau der Windkraft in Bayern nach Plan. Das war allerdings im Jahr nach der Atomkatastrophe in Fukushima. Schon kurze Zeit später, im Jahr 2014, wurde dann mit der sogenannten Abstandsregelung von 10-mal der Höhe eines Windkraftwerks und mit den entsprechenden Regelungen auf Bundesebene, die die CSU mit durchgesetzt hat, der Windkraftausbau in Bayern nahezu gestoppt. Auch hier müssen endlich Änderungen erfolgen, Richtungsänderungen, wenn das glaubwürdig sein soll.
Da hat er ja jetzt angekündigt, es sollen neue Windkraftwerke in Bayern gebaut werden. Geht das überhaupt mit diesen Abstandsregeln, die offenbar gar nicht angefasst werden sollen?
Ministerpräsident Söder hat angekündigt, dass er nun in den bayerischen Staatswäldern Windkraftwerke bauen will. Das ist genau das Verkehrte, weil für uns als Bund Naturschutz ist der Wald das Letzte, wo man Windkraftwerke bauen sollte, wenn man bessere Alternativen hat. Und von daher muss die 10H-Abstandsregelung weg. Es muss die Ausschreibungsgesetzgebung weg, die viele Bürgerenergiegenossenschaften und kommunale Stadtwerke in Bayern, die gerne Windkraftwerke bauen wollten, im Moment hier den Investitionsstau verursacht. Von daher auch hier grün geblinkt, aber leider weiterhin auf Rot die Ampel gestellt.
Herr Söder hat auch angekündigt, Bayern soll bis 2040 klimaneutral werden, deutlich schneller als der Rest der Bundesrepublik. Was ist Ihre Prognose? Schaffen die das?
Möglich ist das, aber das müsste einen radikalen Kurswechsel bedeuten. Das müsste vor allem im Bereich der Mobilität, wo ja auch die CSU das Bundesverkehrsministerium stellt, eine klare Absage an den weiteren Straßenbau geben, eine klare Absage an weitere entsprechende Beförderung und Subventionierung des Lkw-Verkehrs, des Autoverkehrs. Und da ist leider noch überhaupt nichts davon zu sehen.
Richard Merkner vom Bund Naturschutz in Bayern. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Tja, in Deutschland liegen Umwelt- und Ökothemen gerade im Trend. In anderen Ländern sieht das leider ganz anders aus. Dort werden Umweltschützer häufig sogar bedroht und müssen manchmal sogar um ihr Leben fürchten. Andreas Spinnrad und Elisabeth Weid berichten.
JB Garganera sitzt in seinem Büro in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Draußen prasselt Starkregen herunter, die Verbindung bricht immer wieder ab. Er selbst fürchtet nicht so sehr um sein Leben, sagt der Aktivist, der schon vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf gesprochen hat. Aber um seine Kollegen in den Bergen ohne Handysignal mache er sich Sorgen. JB Garganera ist Vorsitzender eines Netzwerks gegen einen Bergbau, der Umwelt- und Menschenrechte missachtet. Jedes Jahr werde mindestens einer aus seinem Netzwerk ermordet, erzählt er.
Die Bedrohung und die Morde sind real. Wir holen die Rohstoffe aus der Erde und zerstören dabei unsere Wälder, vergiften unser Wasser und wir profitieren nicht einmal von den Mineralien.
Im vergangenen Jahr wurden mindestens 30 Umweltaktivisten auf den Philippinen getötet. So viele wie in keinem anderen Land. Das geht aus einer Auswertung der Nichtregierungsorganisation Global Witness hervor. Demnach sind 2018 weltweit mindestens 164 Menschen bei Umwelt- und Landkonflikten getötet worden. Das sind im Durchschnitt mehr als 3 Menschen pro Woche. Die am meisten betroffene Region: Lateinamerika. Der am meisten betroffene Konfliktherd: Rohstoffgewinnung und Bergbau. Nicht immer sei klar nachzuweisen, wer für den Tod der Betroffenen verantwortlich sei, sagt Alice Harrison von Global Witness im Interview mit WDR und NDR.
Sometimes you have soldiers, police, private security guards.
Manchmal arbeiten Soldaten, Polizei und private Sicherheitskräfte zusammen, um den Protest zu zerschlagen. Oft sehen wir auch Ermordungen. Häufig gibt es diese Geschichte mit Maskierten auf Motorrädern, die auf einmal auftauchen und jemanden erschießen. Wir fordern Aufklärung von den Regierungen, aber das passiert so gut wie nie.
Sie sieht hier auch die Regierungen Europas in der Verantwortung. Diese müssten verbindliche Gesetze für alle Schritte entlang einer Lieferkette einführen. In Deutschland laufen gerade verschiedene Gesetzgebungsprozesse zu diesem Thema. Oppositionspolitikern gehen sie zu langsam und zu unentschieden voran. Uwe Kekeritz, entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.
Diese Bundesregierung ist eher Bremsklotz, denn Beförderer von verbindlichen Regelungen. Unternehmen können sehr wohl darauf schauen, ob ihre Rohstoffe, die sie beziehen, unter menschenwürdigen, ökologischen und sozial einwandfreien Bedingungen beschafft worden sind.
Bislang gilt in Deutschland nur ein sogenannter nationaler Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte auf Basis freiwilliger Selbstverpflichtungen der Unternehmen. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD jedoch vereinbart, gesetzlich tätig zu werden, wenn bis 2020 nicht mindestens die Hälfte der großen Unternehmen freiwillig auf die Einhaltung von Menschenrechten achte. Die Haltung der Unternehmen zu einer strengeren Regulierung ist unterschiedlich. Einige würden das begrüßen, andere verweisen auf die Unmöglichkeit, in einer globalen Welt Lieferketten bis ins Letzte zu kontrollieren. Der Umweltaktivist JB Garganera in Manila jedenfalls wünscht sich ein Gesetz, das Menschen- und Umweltrechte unabhängig von Ländergrenzen einfordert und Verbrechen gegen Mensch und Natur konsequent bestraft.
Der Beitrag von Andreas Spinnrad und Elisabeth Weid. Auf vielen Online-Shops und Internetportalen tummeln sich hunderte kleine Datenspione oder Tracker, die die Internetnutzer ausforschen. Der Europäische Gerichtshof hat sich gestern in einem Urteil mit solchen Trackern befasst, genauer mit den Facebook-Like-Buttons, die auch heimlich Daten an Facebook senden. Das Gericht hat entschieden, dass dabei die Betreiber der Website in jedem Fall die Verantwortung für die Sammlung und Übertragung von Daten tragen müssen. Über das Urteil und die Folgen habe ich gesprochen mit Marit Hansen vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Kiel. Ihre Behörde hat selbst lange gegen Facebook und den Like-Button gekämpft. Deshalb habe ich sie gefragt, ob sie sich beim Urteil auch selbst ein wenig als Sieger sieht.
Selbstverständlich fühle ich mich jetzt sehr bestätigt. Allerdings bin ich nicht überrascht, denn es war uns ja klar, dass es rechtlich nicht geht, einfach personenbezogene Daten durch eine Gestaltung einer Webseite zu Facebook zu geben, ohne dass überhaupt jemand weiß, was da passiert.
Was wird sich denn jetzt durch dieses Urteil ganz konkret für Nutzer ändern? Ist das schon absehbar?
Auf der einen Seite gibt es ja dann erst eine Rückverweisung an das Gericht, was noch weiter entscheiden muss, wie ist es in diesem konkreten Fall. Da wird man auch nochmal neu prüfen. Das kann aber noch ein, zwei Jahre dauern. Ich denke, es geht viel schneller, dass jetzt Facebook sich entscheiden muss, wie gehen Sie mit so einem Urteil um. Denn das, was wir vor einem Jahr in einem anderen EuGH-Urteil mitbekommen haben, war ja schon die Aufforderung, dass alle, die eine Fanpage haben, zusammen mit Facebook eine gemeinsame Verantwortlichkeit einnehmen. Und das bedeutet, dass man eine Vereinbarung schließen muss. Facebook ist noch dabei, das so zu finalisieren, wie es vielleicht dann rechtlich konform ist. Noch sind wir nicht zufrieden. Aber das muss sich dann auch auf diese ganzen Plugins anwenden und eben nicht nur bei Facebook. Das ist das Spannendste, glaube ich, an diesem Urteil. Es geht um alle Plugins, allen Code, der bei der Webseite eingebunden wird.
Was ist denn daran problematisch, wenn ich, sage ich jetzt mal, als Online-Shop-Betreiber oder als Online-Zeitung irgendwelchen Code von fremden Firmen in meiner Webseite einbinde?
Dass sogar Sicherheitsrisiken daraus resultieren. Der Code, es gibt verschiedene Arten, zum Beispiel, dass die Daten an eine dritte Stelle gegeben werden, an einen Server. Und dort werden die zusammengefasst, damit dieser Server mehr über die Nutzer erfährt, also ein Profil anlegt. Und das ist meistens dafür da, dass man direkt besser auch zielgerichteter die Werbung schalten kann. Man will also damit die Nutzer kennenlernen und zwar nicht nur über eine Website, sondern über ganz viele, wo man sich im Internet bewegt.
Und was für Daten werden da gesammelt?
Interessensdaten insbesondere, aber auch Persönlichkeitsdaten. Zum Beispiel, wer klickt wohin, was für ein Thema war da gerade, sind das Dinge, wo jemand zum Beispiel auch ein bisschen hin und her klickt, braucht er sehr lange, bis er weiterklickt. Das sind also viele Informationen, aus denen dann weitere Profile entstehen. Und daraus kann man sich dann einige Schlussfolgerungen ziehen, die für mich auch gar nicht alle nachvollziehbar sind. Aber dann wird weiter probiert, interessiert er sich vielleicht mehr für schnelle Autos oder fürs Bücherlesen. Ist er einer, der dauernd alle 5 Sekunden was Neues sehen will oder lieber ständig was, dass dasselbe vielleicht auch mehr mit schutzbedürftig ist und so?
Es ist ja schon bisher so, wenn ich auf eine Webseite gehe, bekomme ich dann häufig unten eingeblendet so einen Balken und da steht dann, bitte stimmen Sie hier unseren Datenschutzbestimmungen zu, es werden folgende Daten übermittelt. Reicht das denn nicht aus als Information? Da habe ich doch auch die Möglichkeit, mich zu informieren, was passiert.
Das erste ist, man klickt eine Website an und möchte mit dieser Website kommunizieren. Ich interessiere mich für Schuhe und gehe zu diesem Schuhladen zum Beispiel oder für diese News. Und das bedeutet, ich bekomme erstmal nur zu sehen, was ist das, was diese Firma zum Beispiel über mich sammelt. Zum Beispiel, dass die auch mitspeichern möchte, möchte ich jetzt immer Größe 40 haben oder 45. Das kann mir dort dargestellt werden. Jetzt haben aber viele dieser Webseiten bis zu 100 Tracker, die eine Nachverfolgung im Internet eben über diese verschiedenen Seiten, nicht nur die Schuhseite, mit sich bringen, die Nutzer nachverfolgen, überall, wo derselbe Code installiert ist, und das ist eben nicht nur bei dieser einen Webseite, immer dort werden diese Daten erfasst. Und so ist das die Sichtbarkeit dessen, was mich ausmacht als Mensch, wie ich klicke, wofür ich mich interessiere, natürlich viel größer. Und dafür gibt es einige spezialisierte Firmen, da kann man den Code einfach dazu nehmen, aber dieses einfach dazu nehmen, das hat man einfach jetzt mal so gemacht. Jetzt wird aber deutlich, nein, man hat auch dafür die Verantwortlichkeit, selbst als in meinem Beispiel dieser Schuhanbieter. Und das bedeutet, auch darüber muss informiert werden. Und meistens hat sich der Schuhanbieter in meinem Fall gar nicht drum gekümmert, was passiert da überhaupt. Er hat einfach das als Code aufgenommen, aber nicht sich Gedanken gemacht, dort werden Daten gesammelt.
Wie wird das denn in Zukunft Ihrer Meinung nach laufen? Muss ich mich dann, wenn ich auf eine Webseite gehe, auf 15 verschiedene Button klicken, um diesem oder jenem zu widersprechen, dieser oder jener Datenübermittlung zu widersprechen? Oder kann ich auch da zukünftig einfach mal auf OK klicken und muss da keinen Klickmarathon machen?
Aus meiner Sicht muss es starten immer mit einer datenschutzfreundlichen Einstellung. Das bedeutet, ich muss nichts klicken und es wird über mich auch nichts erhoben. Wenn es denn doch so sein muss oder soll, also zum Beispiel, weil ich gerne personalisierte Werbung haben möchte, dann kann ich klicken dort, wo ich das haben möchte. Das bedeutet aber auch, ich muss nicht widersprechen, sondern ich kann wirklich sagen, ich mache da jetzt mit, das ist in Ordnung. Und dafür hat man geklickt, das müsste man nicht jedes Mal wieder tun. Wir stellen uns auch technische Lösungen vor mit einem Einwilligungsmanagement. Aber insgesamt sehe ich auch mehr Möglichkeiten für trackingfreie Zonen, also wo einfach man geschützt ist und eben nicht diese Profile erstellt werden.
Marit Hansen war das vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Kiel. Moskau boomt. Um einen Verkehrskollaps zu vermeiden, entstehen in der Stadt deshalb zurzeit überall neue Metrolinien und neue Straßen. Eine geplante Schnellstraße im Südosten der Stadt, die sorgt zurzeit allerdings für Proteste. Anwohner fürchten sich vor radioaktivem Müll. Müll, der zu Sowjetzeiten einfach vergraben wurde. Gesine Dornblut berichtet.
Moskau dürfe kein Tschernobyl werden, ruft der Redner. Ein paar hundert Menschen hören ihm zu. Sie haben sich vor den Hochhäusern des Moskauer Bezirks Moskvaretsche-Saburowo versammelt und halten Plakate mit dem schwarz-gelben Strahlenwarnzeichen in die Höhe. Auf einigen steht Nein zur radioaktiven Trasse. Ludmila, Apothekerin, wohnt seit gut 20 Jahren in der Siedlung. Ich habe 4 Enkel. Wenn die Straße gebaut wird und es dort wirklich radioaktive Strahlung gibt, wie sollen wir dann noch hier leben mit den kleinen Kindern? Nur wenige hundert Meter von den Häusern entfernt soll die neue Südosttangente verlaufen, eine 6-spurige Schnellstraße. Hier bei den Hochhäusern, vor denen die Menschen demonstrieren, ist eine Brücke über den Fluss Moskwa geplant. Am Ufer wurden zu Sowjetzeiten radioaktiv belastete Industrieabfälle einer nahegelegenen Fabrik vergraben, nach Angaben von Experten auf einer Länge von mehreren hundert Metern. Die Rede ist von rund 60.000 Kubikmetern strahlenden Erdreichs. Das entspricht dem Inhalt von 24 2 Meter tiefen Olympiaschwimmbecken. Die Umweltorganisation Greenpeace hat bereits 2011 auf die Gefahren hingewiesen, die von dem verseuchten Boden ausgehen. Mit dem Straßenbauprojekt habe sich die Gefahr erheblich erhöht, sagt Konstantin Famin, Sprecher von Greenpeace Russland. Bei den Erdarbeiten besteht das Risiko, dass das belastete Erdreich entweder den Steilhang hinab in den Fluss rutscht oder dass es aufgewirbelt wird. Es kann auch durch die Räder der Baufahrzeuge oder die Schuhe der Arbeiter in die angrenzenden Bezirke verteilt werden. Das Risiko zu beziffern ist schwierig. In jedem Fall ist es erheblich. Greenpeace hat Bodenproben auf radioaktive Partikel untersuchen lassen von Experten der Moskauer Staatlichen Universität. Die Werte überschritten die Marke, von der an Erdreich russischen Gesetzen zufolge als radioaktiver Müll bezeichnet wird, um das Zwölffache. Am besten wäre es, so Greenpeace-Sprecher Famin, das kontaminierte Erdreich komplett zu entsorgen oder, wenn das nicht gehe, es zumindest zu isolieren. Das Gelände, um das es geht, gehört der Stadt. Die Verantwortlichen in der Moskauer Stadtplanung haben kürzlich eigene Bodenproben entnehmen lassen. Wassili Desjatkov, Direktor der Moskauer Straßenbaubehörde, sagte dem russischen Fernsehsender TVC:
Wir haben erst die Oberfläche, dann Proben aus der Tiefe untersucht. Wir haben keine erhöhte Menge radioaktiver Nuklide festgestellt.
Auch das Moskauer Amt für Stadtarchitektur beschwichtigt. Es hat mitgeteilt, die geplante Straße führe an dem Gelände mit dem alten Atommüll vorbei. Doch selbst dann sei die Gefahr einer Verstrahlung nicht gebannt, warnt der Physiker Andrei Ajarowski von der russischen Sozialökologischen Union. Denn das Erdreich am Ufer der Moskwa könne auch durch die für die Brücke erforderlichen Tiefbauarbeiten in unmittelbarer Nähe ins Rutschen kommen und radioaktive Partikel freisetzen, so Ajarowski. Von den Behörden fordert er vor allem mehr Transparenz bei den Planungen. Die strahlenden Abfälle wurden hier massenhaft und nach dem Zufallsprinzip vergraben. Die Zeiten waren damals so, das wissen wir. Aber macht die Dokumente öffentlich, sagt, in welcher chemischen Form welche radioaktiven Nuklide abgeladen wurden. Und dann müssen wir öffentlich diskutieren, was zu tun ist. Vielleicht überzeugen sie uns ja, dass die Brücke gebaut werden kann. Die Arbeiten daran haben bereits begonnen. Die Anwohner werden bei ihren Protesten von Lokalpolitikern verschiedener Parteien unterstützt. Ein kommunistischer Abgeordneter der Staatsduma hat die Generalstaatsanwaltschaft aufgefordert, die Sache zu prüfen. Gerade Umweltfragen haben derzeit in Russland das Potenzial, Menschen auf die Straße zu bringen. Ja.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gerade bei sommerlichen Temperaturen geht es manchmal ganz schnell. Da reichen dann manchmal schon ein paar Stunden und das Essen ist verdorben oder das Obst ist nicht mehr genießbar. Wie sich Lebensmittel auch im Sommer gut und sicher lagern lassen, dazu der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Unmittelbar über dem Gemüsefach ist es in einem herkömmlichen Kühlschrank am kältesten. Ernährungswissenschaftlerin Monika Vogelpohl von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Dort gehört das Fleisch, die Wurst und der Fisch hin.
Nach oben hin steigt auch in einem Kühlschrank die Temperatur.
In die Mitte kommt Käse und Milchprodukte und der obere Teil, der ist für zubereitete Speisen, also alles, was man mal gekocht hat oder auch angerichtet hat. Und in die Tür gehören Butter und Eier.
Ein Mehrzonenkühlschrank dagegen hat verschiedene Fächer mit getrennt einstellbaren Temperaturen und unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit. In das feuchte Fach
kommen am besten Gemüse, Salat und Obst rein. Beim trockenen Fach, das hat nur eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 50%, da rein kommt Fleisch, Fisch, Wurst und Milchprodukte.
In jedem Fall gilt, alles frisch Eingekaufte nach hinten räumen und den älteren Joghurt oder Käse griffbereit nach vorne stellen. Wenn es sehr warm wird, ist übrigens auch das Brot vorübergehend im Kühlschrank besser aufgehoben als im Brotbehälter, wo Schimmelgefahr droht. Nicht in den Kühlschrank gehören allerdings Tomaten, Gurken, Bananen und Kartoffeln. Sie verlieren ihr Aroma bzw. werden matschig. Nicht mehr besorgen, als in den nächsten 2-3 Tagen gegessen wird. Einkaufsplanung ist an warmen Tagen noch wichtiger als sonst, damit Lebensmittel nicht verderben.
Ist man gut organisiert, dann ist es natürlich günstig, einen Einkaufszettel zu schreiben und auch nur das einzukaufen, was draufsteht. Ein ganz guter Tipp ist, egal ob man organisiert ist oder zu den Spontanen gehört, nicht hungrig einkaufen gehen.
Bleibt die Sahne trotzdem ein paar Tage länger unangetastet im Kühlschrank, muss sie nicht weggeworfen werden, nur weil das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Anschauen, riechen und schmecken. Die meisten Lebensmittel sind problemlos noch mehrere Tage länger völlig in Ordnung. Anders sieht das mit dem Verbrauchsdatum für empfindliche Lebensmittel wie Hähnchenfleisch, Fisch oder vorgeschnittene Salate aus. Das ist ernst zu nehmen, damit das Essen nicht krank macht. Die haltbare Alternative? Noch schnell garen, bevor das Verbrauchsdatum überschritten wird. Das schlägt Elke Wiczorek vom Netzwerk Haushalt vor.
Wenn ich da zu viel gekauft habe, zum Beispiel Hackfleisch, dann brate ich das an. Mache so eine Art Hackfleischsoße draus, die kann ich entweder noch mal 1-2 Tage aufbewahren oder einfrieren.
Ähnliche Rezepte gegen Lebensmittelverschwendung bieten sich auch für Obst an, zum Beispiel für die vielen Beeren, die jetzt reif sind.
Bei Obst kann man zum Beispiel eine rote Grütze machen, wenn jetzt die Saison ist und es gibt sehr viel auf dem Markt. Ich mache das gerne, rote Grütze und dann portionsweise einfrieren, das funktioniert wunderbar.
Reste von gekochten Mahlzeiten sind auch viel zu schade zum Wegwerfen. Suppe, Gemüse oder Nudeln können ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden, sagt Monika Vogelpohl von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Gut eignen sich dafür eben auch Gläser oder Kunststoffdosen. Und so sind die Reste auch einige Tage im Kühlschrank haltbar. Oder wenn man ein Gefrierfach hat, lassen sich diese Reste natürlich auch prima einfrieren.
So oder so, übrig gebliebenes ist eine Basis für die einfallsreiche Resteküche.
Für Reste bietet das Internet auch wirklich kreative Rezepte oder man kann sich auch eine App runterladen und sich dann Rezepte anschauen.
Wie man Lebensmittel an heißen Tagen gut lagern kann, das war der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Silvia Engels mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihr unter anderem das Verfassungsgerichtsurteil zur Bankenunion. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.